Mensch, einfach mal die Fresse halten und zuhören.
Genau. Genau da fängt ja auch unsere Arbeit an. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Therapeutin
und der Coach
mit Sabine Werner-Kopsch
und Hajo Werner.
Ein Ausschnitt aus unseren Küchengesprächen. Folge 77.
Resilienz.
Resiliente Menschen wurden früher als Stehaufmännchen bezeichnet. Also Menschen, die trotz Schicksalsschläge, Katastrophen und anderen negativen Entwicklungen in ihrem Leben weitermachen konnten. Und Resilienz ist ja so die Fähigkeit von Personen, aber auch von Gemeinschaften bis hin zu ganzen gesellschaftlichen Strukturen, widerstandsfähig zu agieren. Das heißt, wenn uns irgendetwas Negatives ereilt hat, bis hin zu schlimmen Katastrophen, weiterzumachen. Das Leben in die Hand zu nehmen und auf der Basis, die sich gerade ergibt, etwas Neues oder etwas Bestehendes weiterzuentwickeln.
Und zwar nicht einfach nur weiterzumachen, sondern tatsächlich damit auch okay bis glücklich zu sein. Ich glaube, das macht auch nochmal einen Riesenunterschied, denn angenommen, man hat einen schlimmen Schicksalsschlag gehabt, man hat einen Unfall gehabt und kann danach zum Beispiel nicht mehr laufen oder so und man macht dann einfach weiter und ist dann aber zum Beispiel isoliert oder hat gar keine Freude mehr am Leben entwickelt, weitere psychische Erkrankungen, dann ist das zwar auch eine Form von Weitermachen, aber ja nicht so, dass man mit dem, was passiert ist, dass man das dann abschließen kann und sagen kann, okay, ich versuche jetzt trotzdem ein glückliches Leben zu führen. Resilienzfaktoren sind ja auch bei Glücksforschung immer ein großes Thema. Also was führt dazu, dass Menschen ein glückliches Leben führen können? Und das ist nicht immer so, dass das quasi von Faktoren abhängt, wie viel Geld hat die Person, wie groß ist die Person, wie gesund ist die Person, sondern das hängt tatsächlich von anderen Faktoren ab. Und das sind dann in der Regel diese Resilienzfaktoren, die dazu führen, eben auch unter widrigen Umständen oder auch unter quasi nicht optimalen Umständen glücklich leben zu können. Das soll heißen, wenn jemand in eine wohlhabende Familie geboren wird, gut aussieht und intelligent ist, heißt es noch lange nicht, dass derjenige ein glückliches Leben führt. Also oft hört man ja dann so, boah, diese Menschen entwickeln dann Drogenprobleme oder Depressionen und sind total unglücklich mit dem, wie sie leben. Und wenn man dann von außen drauf schaut, denkt man, boah, derjenige hat doch eigentlich alles, kriegt zum 18. Geburtstag ein Auto, hat ein tolles soziales Umfeld und lebt in einem quasi Saus- und Braus-Leben, kann sich alles kaufen und kriegt alle Möglichkeiten. Aber das heißt eben noch lange nicht, dass man glücklich ist. Und genauso kann es sein, dass man in einem totalen Krisengebiet geboren wird, vielleicht nicht mal gesund ist, in eine Familie, die es eben schwer hat, zum Beispiel Nahrung zur Verfügung zu stellen und trotzdem ein glückliches Leben führt.
Und ein Teil davon ist angeboren.
Genau.
Das heißt, eine innere Widerstandsfähigkeit gegen Widrigkeiten des Lebens bringen wir einfach mit oder auch nicht.
Genau.
Und das Ganze beginnt mit der Selbstwahrnehmung. Das heißt, wie nehmen wir uns selbst wahr und können wir uns in schwierigen Situationen selbst regulieren? Können also mit einer Situation so umgehen, dass wir in unserer Mitte bleiben können? Und ein Thema ist, kann ich akzeptieren, was ich gerade erlebe? Oder ist es für mich außerhalb von allem, was akzeptabel ist?
Genau, jammer ich dann die ganze Zeit darüber?
Genau, versuche ich das zu verdrängen, irgendwie aus meinem Leben zu bekommen? Optimismus als ganz wichtiger Punkt. Je optimistischer ich bin, umso wahrscheinlicher ist es, dass ich gut durch schwierige Lebenssituationen komme.
Genau, also ob ich das halb volle oder halb leere Glas quasi sehe. Ne?
Genau, das hatten wir schon mal. Und ein wichtiger Punkt ist auch, wenn ich Menschen um mich herum habe, die eher pessimistisch sind, dann macht es mir das Leben schwerer. Und andersherum, wenn pessimistische Menschen umgeben sind von Optimismus, dann macht es ihr Leben einfacher, zieht sie also hoch.
Genau.
Ganz wichtig auch das lösungsorientierte Denken und Handeln. Das heißt, bin ich in der Lage, Lösungen zu finden? Da ist dann Intelligenz sehr hilfreich, weil Intelligenz mehr Optionen eröffnet. Mhm. Und dann ist noch eine weitere Frage, wie ich die Zukunft betrachte. Das heißt, habe ich ein Bild von der Zukunft? Habe ich also etwas, wo ich weiterhin hineinleben kann und möchte oder nicht? Was dann wieder auch zu Optimismus oder auch zu Pessimismus führt.
Genau, also habe ich ein positives Bild von der Zukunft oder ein negatives, ne?
Und auch in ganz schwierigen Situationen gelingt es Menschen, ein positives Bild zu entwickeln, damit weiterzumachen.
Genau. Das ist ja in meiner Arbeit tatsächlich häufig ein Thema im Zusammenhang mit Trauma. Es gibt viele Menschen, die traumatische Erlebnisse im Laufe des Lebens quasi erleben müssen. Und einige entwickeln eine posttraumatische Belastungsstörung, also erleben quasi das, was sie erlebt haben, als richtiges Trauma. Und es gibt aber auch immer wieder Menschen, die etwas erleben wie einen gewaltsamen Übergriff oder auch Kriegssituationen oder ähnliches. Und trotzdem eben keine posttraumatische Belastungsstörung ausbilden, weil sie eben wahnsinnig hohe Resilienzfaktoren haben.
Etwas, was ja auch positiv auf unsere Selbstwahrnehmung wirkt, ist tatsächlich die Frage, wie attraktiv wir uns fühlen, wie geliebt wir uns fühlen.
Ja.
Also das Urvertrauen, das wir mitbringen in uns selbst, was wir schon früh vermittelt bekommen und Teil unserer Prägung ist.
Genau, und diese positive Selbstwahrnehmung führt dann eben auch zu einer sehr hohen Selbstwirksamkeit. Also das heißt, dass man fest daran glaubt, dass die Dinge, die einem selbst wichtig sind, auch in die Realität umgesetzt werden können.
Zu Selbstwirksamkeit machen wir nochmal eine eigene Folge, weil Selbstwirksamkeit ist so ein wichtiger Faktor.
Total.
Der verdient, nochmal ganz genau besprochen zu werden. Aber ganz wichtig, je mehr Vertrauen wir in unserer inneren Stärke, Dinge zu schaffen, zu erreichen haben, umso widerstandsfähiger werden wir, weil wir wissen, ah, okay, jetzt ist was schiefgegangen, das ist nicht so schlimm. Ich kann das einfach anders noch einmal probieren.
Genau, dass man nicht quasi denkt, okay, irgendwas ist ganz doof gelaufen, jetzt ist mein Leben vorbei, jetzt war es das mit meinem Leben, so wie es mir erträumt hatte, sondern dass man dann quasi überlegt, was kann ich anders machen, was kann ich anpassen, welche Wünsche, Ziele kann ich anpassen und wenn ich die dann erreicht bekomme, dann bin ich damit auch glücklich und kann damit wieder weiterleben.
Und es ist positiv, wenn wir das früh wahrnehmen können, unsere Selbstwirksamkeit und das schon von klein an erleben und damit ein starkes Urvertrauen mit begründen können. Aber es ist natürlich nicht das Einzige. Also wenn ich als Kind das nicht vermittelt bekommen habe, dann ist es jederzeit möglich, daran zu arbeiten und das auch wieder aufzuholen.
Ja.
Um Kindern das zu vermitteln, geht es ja erstmal darum, das Urvertrauen so stark wie möglich auszubilden. Das heißt, dem Kind zu vermitteln, du schaffst das, du kannst das.
Deine Bedürfnisse sind okay.
Du bist okay, genau, ganz wichtig. Und
deine Gefühle sind okay, ne? Also alles auf allen Ebenen.
Du bist geliebt.
Genau.
Du bist stark. Mhm. Das, was jeder Mensch eigentlich ist. Mhm. Viele Menschen bekommen das nicht in dieser Form reflektiert, aber wir Menschen haben diese Stärke in uns.
Genau. Und die als Eltern eben zu unterstützen, indem man zum Beispiel mit Kindern immer wieder entweder auf der Ebene, dass man Affirmationen nutzt oder dass man eben auch Dinge bestärkt, dass man sagt, oh, das hast du toll gemacht oder das schaffst du, auch motiviert zu mehr Selbstwirksamkeit. Also du kannst das auch noch selbstständiger oder du kannst das auch schon ganz alleine. Dass man einfach Dinge stärkt, die sowieso am Wachsen sind, ist total hilfreich dann dafür.
Im Bereich der Wirtschaft wird das auch gerne mit Psychologie, allgemeiner Psychologie beschrieben. Das heißt, wenn die Menschen annehmen, dass alles sowieso besser wird, dann nimmt die Lebensfreude zu, dann geben die Menschen mehr Geld aus, dann findet mehr Konsum statt, dann investieren Unternehmen mehr, weil mehr produziert werden muss und dann hat man so eine allgemeine Aufwärtsspirale. Und wenn das Gegenteil passiert, wenn die Annahme ist, ah, alles wird schlechter, dann findet so eine negative Psychologie statt und dann kaufen die Menschen weniger, dann wird weniger konsumiert, dann investieren die Unternehmen weniger, weil sie weniger produzieren müssen und dann findet so eine Negativspirale statt. Mhm. Und genau dasselbe ist auch in unserem Leben der Fall. Das heißt, wenn wir einen positiven Ausblick haben, dann zieht uns diese Spirale hoch, wir machen mehr, Wir haben vielleicht Lust, irgendetwas zu machen, was ein Investment erfordert, aber dieses Investment ist für uns kein Problem, fast egal zu welchem Zins. Hauptsache, wir können dieses Ziel verwirklichen und unseren Träumen näher kommen. Und manchmal gibt es so Phasen, da ist uns alles zu viel, wir wollen weniger und reduzieren uns, haben keine Lust zu investieren und ziehen uns quasi so zurück. Also so kontraktive und expansive Lebensphasen.
Das ist quasi eher so eine wirtschaftliche Betrachtungsweise, ne?
Genau, das ist ja auch ein bisschen mein Hintergrund, von daher ist das jetzt nicht so ungewöhnlich, aber spielt einfach eine große Rolle. Das heißt, auch das, was uns von außen eingeredet wird, das heißt, wenn die Medien pessimistisch kommunizieren, dann versetzt uns das eher in Aufruhr und sorgt für Pessimismus. Und wenn die Medien positiv kommunizieren, dann versetzt uns das eher in eine gute Laune und in
genau,
Optimismus.
Das ist dann wieder dieses Optimismus-Pessimismus-Thema. Ne? Ganz wichtig ist aus meiner Sicht auch gar nicht nur, dass Medien machen, sondern quasi, dass man das auch im persönlichen Umfeld schaut, dass man Menschen nicht in bestimmte Raster reinzwingt. Also zum Beispiel ein Kind hat totales Interesse an Musik und würde gerne irgendwie später im Leben irgendwas mit Musik machen. Und die Eltern sagen, nein, du musst aber was ganz Vernünftiges machen, mach eine.
Was auch immer vernünftig ist.
Was auch immer so vernünftig ist, mach eine Ausbildung als Bankkaufmann, Bankkauffrau oder was auch immer, ne? Was
Ob Bodenständiges. Das so vernünftig ist, ich weiß nicht.
Ja, also was Bodenständiges oder lern ein Handwerk oder so.
Das spielte tatsächlich in unserer Generation noch eine deutlich höhere Rolle, als das heute der Fall ist. Das heißt, heute wird sehr viel automatisiert. Und deshalb gibt es diese bodenständigen Berufe nicht mehr in gleicher Weise wie vor 20, 30, 40 Jahren. Das gesamte gesellschaftliche Bild verändert sich ja. Und die Frage ist, ob die Umgebung sich mit verändert.
Genau, aber ganz wichtig ist, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist was ganz anderes. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass jeder Mensch ja bestimmte Fähigkeiten hat und auch bestimmte Interessen hat. Und dass es total wichtig ist, auch Innenschau zu halten und zu schauen, was macht mir denn Spaß und was gibt mir ein gutes Gefühl. Also womit kann ich einfach mein Leben in einer Weise gestalten, die mir wirklich Spaß macht. Und das dann nicht zur Seite drängt, weil man vielleicht in einem anderen Job mehr Geld verdienen würde oder so. Sondern dass man auch wirklich das macht, was einem Spaß macht und sich das auch nicht ausreden lässt, weder von Medien noch von anderen Menschen.
Also die persönliche Umgebung ist total wichtig, das Netzwerk, das man um sich herum hat, das entsprechend auf uns zurückwirkt und damit den Optimismus und Pessimismus eben unterstützen.
Genau.
Und wenn ich sage, okay, das macht dir zwar Spaß, Klavier zu spielen, aber ich bin pessimistisch für deine Zukunft, wenn du nur Klavier spielst, dann hat das natürlich eine entsprechende Auswirkung.
Und nicht nur auf den Optimismus oder Pessimismus, tatsächlich auf einige Bereiche, also auch auf die Selbstwirksamkeit. Denn wenn ich was mache, was mir Spaß macht, bin ich darin viel besser, als wenn ich was mache, was mir aufgezwungen wird und kann das viel besser umsetzen und bin eben dementsprechend auch viel glücklicher mit dem, was ich mache.
Und sehe möglicherweise Optionen, Chancen in meinem Leben, die ich ansonsten gar nicht sehen würde, weil ich gefangen bin in einer Struktur, die gar nicht mir entspricht.
Genau. Und habe automatisch auch eine positivere Sicht auf die Zukunft, ne? Weil eben Dinge auf mich zukommen, auf die ich mich freue und auf die ich Lust habe.
Und damit eben auch Dinge anziehe, die mir auf meinem Weg weiterhelfen können.
Und das Gleiche gilt natürlich auch für Gruppen oder größere Gemeinschaften. Also es gibt ja zum Beispiel Naturvölker, die immer noch bestehen und in ihrem ursprünglichen Umfeld leben und das geschafft haben, bis heute das aufrechtzuerhalten. Die haben aus meiner Sicht eine sehr, sehr hohe Resilienz.
Genau, eine innere Stärke innerhalb der Gemeinschaft, die bewahrt, was diese Menschen in ihrem Leben wichtig finden.
Genau, und die sind widerstandsfähig gegen alles, was von außen kommt. Alle Modernisierungsversuche, alle Versuche, irgendwie sie in ein quasi ganz anderes Leben hineinzuziehen, sind sie eben widerstandsfähig gewesen über die ganzen Jahre hinweg.
Was ich auch interessant finde, sind so Entwicklungen wie in Deutschland beispielsweise den Mauerfall. Das ist für mich auch ein sehr starkes Resilienzerleben gewesen, dass eine Volksgemeinschaft aufgestanden ist und friedlich dagegen aufbegehrt hat, eingesperrt zu sein. Und das erleben wir immer wieder, dass Volksgemeinschaften eine solche innere Stärke haben, dass sie sich die Freiheit nicht nehmen lassen wollen.
Okay, verstehe, was du meinst.
Es gibt natürlich auch da immer wieder das Gegenbestreben von Machtmenschen, die das reduzieren wollen und dazu jedes Mittel wählen, was sie finden können. Aber diese innere Stärke von Gemeinschaften, sich immer wieder auch frei zu schwimmen und neue Entwicklungen zu ermöglichen, finde ich ein total beeindruckendes Resilienzerlebnis, wenn ich das irgendwo sehe.
Und vor allem auch, sich da nicht entfremden zu lassen, ne? Also sich da nicht quasi an andere Dinge anpassen zu lassen, sondern zu sagen, nein, wir wollen eben unsere Gemeinschaft so leben, wie wir sie gelebt haben und wollen das in einem Rahmen leben, den wir auch so bisher gelebt haben.
Oder auch nicht bisher gelebt haben, aber für lebenswert halten.
Genau, oder dass das die logische Konsequenz für das Weiterleben sein kann, ne?
Und ein beliebtes Instrument ist ja tatsächlich, die Menschen zu verunsichern, auf der individuellen Ebene ihnen Angst zu machen, damit der Pessimismus überwiegt, weil wir hatten das schon in der Folge Manipulation, dass Angst ein wichtiger Manipulationsfaktor ist und damit eben auf die ganz individuelle Ebene einzugreifen und die Selbstwirksamkeit zu reduzieren und damit eben auch die Widerstandsfähigkeit, die Resilienz zu reduzieren.
Genau, es gibt jede Menge Menschen, die auch gerade aktuell sagen, so, boah, mir geht's gar nicht gut. Ich sehe die Zukunft nicht positiv, sondern eher negativ. Ich sehe das, was ich mache, nicht besonders positiv. Ich denke, ich kriege sowieso nichts hin.
Ist ja nicht so überraschend, weil Medien sehr breit negativ kommunizieren, das heißt Pessimismus verbreiten. In der Politik wird Pessimismus verbreitet.
Angst wird verbreitet.
Ja, überall bestehen Angstfaktoren, die uns auch individuell betreffen können. Ob es jetzt um kriegerische Auseinandersetzungen geht, ob es um Umwelteinflüsse geht. Wir merken das am eigenen Leib. Das macht vielen Menschen Angst. Und damit wird die Selbstwirksamkeit reduziert. Und an der Stelle gilt es ja entgegenzuwirken, zu sagen, aha, okay, so wie ich immer sage, Bange machen gilt nicht. Das heißt, wenn jemand versucht, mir Angst zu machen, das merke ich sehr schnell, dass jemand versucht, mich zu manipulieren, völlig egal aus welcher Ecke. Und da bin ich automatisch dagegen. Ich möchte nicht auf der Ebene der Angst angesprochen werden. Es gibt Dinge, die sind beängstigend, die kann man realistisch betrachten und eben Resilienzfaktor Lösungsorientierung nach Lösungen suchen. Das ist für mich dann völlig in Ordnung.
Aber konstruktiv, ne? Also die Lösung kann da nicht irgendwas Destruktives sein.
Genau, konstruktiv und offen für eine bessere Entwicklung.
Genau. Wenn ich also merke, ich bin auf einem Weg, wo ich sehr pessimistisch alles sehe, dann ist aus meiner Sicht total wichtig, dass man schaut, woher kommt das? Kommt das zum Beispiel, weil man zu viel soziale Medien benutzt und da einfach gerade sehr viel Negatives angezeigt bekommt? Oder sind das auch vielleicht soziale Gruppen, in denen man sich bewegt, wo man sehr viel Negatives hört, sehr viel negatives Feedback auch selber bekommt, wo man sich dann hinterher eigentlich nicht gut fühlt, sondern eher so irgendwie ungut fühlt, dass man erstmal identifiziert, woher kommt das denn? Ne? Also woher kommt auf einmal dieser negative Schwall, der sich über mir ergießt? Und das ist, finde ich, der erste Schritt, ne? Also dieses ist Bewusstmachen, mir geht es nicht gut. Ich bin gerade unterwegs auf einem sehr negativen Weg und dann, woher kommt das? Und dann eben zu schauen, was kann ich dagegen machen, ne? Also was kann ich machen, um das zu ändern?
Was kann ich machen, um eine positive Entwicklung in meinem Leben anzustoßen?
Wieder widerstandsfähiger zu werden und resilienter und viel optimistischer wieder zu sein.
Mir vielleicht auch eine Gemeinschaft suchen, mit der ich das unterstützend hinbekomme.
Genau, das ist dann immer so, finde ich, einfacher gesagt als getan, wenn man in einer Gemeinschaft unterwegs ist, wo man merkt, oh, eigentlich tut mir diese Gemeinschaft nicht gut, muss man erstmal schauen, wie man das quasi irgendwie löst. Ne? Also man hängt ja meistens auch persönlich an bestimmten Menschen oder hat auch Angst davor, allein zu sein. Manchmal ist es ja auch eine Partnerschaft, die irgendwie ganz negativ ist und dann kann man natürlich nicht gleich eine andere Partnerschaft finden, die ganz positiv ist oder eine andere Gemeinschaft finden, aber erstmal zu schauen, kann ich denn irgendwie vielleicht positiv auf die Gemeinschaft einwirken?
Ich habe das natürlich auch schon in meinem Leben erlebt, dass ich in einer Partnerschaft war, die mir nicht gut getan hat und von der ich mich lösen musste. Das ist natürlich eine Lebenskrise. Aber auch wenn es mir in dieser Zeit nicht gut ging, hatte ich immer das Vertrauen in meine Zukunft, dass etwas kommt, was besser wird. Und das ist auch immer eingetroffen. Es ist nach jeder Krise in meinem Leben besser geworden. Ich habe Dinge gelernt, die ich dann in Zukunft berücksichtigt habe. Ich habe für mich Möglichkeiten entdeckt der Problemlösung, die ich vorher noch nicht kannte, und habe die weiterentwickelt und damit eben meine Selbststeuerungsfähigkeit, Selbstwirksamkeit erhöht. Ich habe immer mehr gelernt, zu meditieren und damit meine Selbstregulation besser im Griff zu haben. Das empfehle ich deshalb auch natürlich gerne. Meditieren hilft, um die Selbstregulation zu verbessern.
Genau, und das ist, finde ich, aus meiner Sicht immer der zweite Schritt, ne? Also ich finde, wenn man merkt, man ist in einem negativen Umfeld unterwegs oder in einer negativen Partnerschaft, kann man erstmal versuchen, ob man das wieder auf einen positiven Weg bringt. Manchmal ist es ja so, dass man einfach irgendwie generell gerade in der Gemeinschaft oder in der Partnerschaft in einem Loch ist und dann kann man ja erstmal schauen, kriegt man das irgendwie wieder gedreht? Kriegt man das irgendwie hin, ne? Kann man schauen durch irgendwie positive Aktivitäten, durch mehr Bewegung, durch gemeinsame schöne Momente, dass man das irgendwie dreht? Das hat auch eine gewisse Chance. Und wenn man merkt, alle meine Bemühungen blitzen ab und es funktioniert nicht, dann kann als nächstes natürlich der Schritt kommen, dass man sich löst aus der Partnerschaft oder der Gemeinschaft oder auch löst von sozialen Medien, die mir nicht gut tun, ne? Dass man das einfach löscht. Sagt also, bestimmte Plattformen merke ich, die tun mir einfach nicht gut, wenn ich da 2-3 Stunden pro Tag drauf schaue, dass man dann den Cut macht und dass man dann schaut, wie du eben das so schön beschrieben hast, ne? Dass man dann eben schaut, positive Dinge zu fokussieren, damit man durch diese Trennungszeit, egal von was man sich trennt, das ist immer unangenehm, ne? Sich zu trennen, ob aus einer Gemeinschaft, ob von tatsächlich auch nur von einer App, weil da hängen ja auch Menschen dran, ne? Die einem folgen, mit denen man da im Kontakt ist, oder aus einer Partnerschaft, das ist dann nicht einfach und das kostet eine Menge Energie. Und da muss man dann schauen, dass man mit positiven Zielen sozusagen und mit viel Energie da eben in den nächsten Abschnitt seines Lebens irgendwie kommt, ne?
Diese Energie spüre ich vielleicht in dem Moment gar nicht. Dann habe ich mich zurückgezogen und diese Energie für mich gesammelt, weil das dann auch wichtig ist. Ich habe das ja vorhin schon kurz gesagt, diese expansiven Lebensphasen und diese kontraktiven Lebensphasen. Und wenn ich in einer kontraktiven Lebensphase bin, das war bei mir immer nur kurz, aber wenn ich in so einer Lebensphase war, dann hieß es für mich auch mal innezuhalten und Energie zu sammeln, wenn ich mich vorher zu sehr verausgabt habe. Das ist eben auch wichtig.
Ja.
Was ich auch immer wieder sehr ermutigend finde, ist, wenn sich spontan große Gemeinschaften bilden, die sich dann zeigen, wenn ich sehe, dass wir friedliche Demonstrationen haben, dass Menschen miteinander friedlich für etwas einstehen und sagen, das möchten wir als Gemeinschaft, und sich zeigen. Natürlich zeigt sich immer nur ein kleiner Teil der Gesellschaft. Das heißt, die Menschen, die das in gleicher Weise unterstützen, sind viel, viel mehr. Aber zu erleben, dass diese Menschen dann aufstehen und sich friedlich zeigen und einstehen für das, was sie wollen, ist eine sehr schöne, positive Wahrnehmung der Selbstwirksamkeit.
Und das gibt es tatsächlich auch im Persönlichen, ne? Also wenn zum Beispiel eine Partnerschaft dann beendet werden muss oder man aus einem Kreis rausgeht, dann ist es manchmal so, dass Kreise, die man in der Vergangenheit hatte, sich wieder neu öffnen oder neue Kreise sich neu öffnen. Dass zum Beispiel alte Freunde wieder ins Leben kommen oder dass man wieder mehr Kontakt mit seiner Familie hat. Auch das ist dann alles immer durchaus möglich und auch gut, wenn sich dann wieder neue Verbindungen oder alte Verbindungen wieder neu knüpfen lassen. Und wenn man dann neue Gewohnheiten mit diesen Menschen aufbaut, ne? Also neue Gewohnheiten, um dann über diese Zeit hinwegzukommen, wo es eben vielleicht auch eine Menge Energie kostet.
Also ganz gleich, ob mit alten Kontakten oder mit neuen Kontakten in unserem Leben, lässt sich eine positive Entwicklung immer auch leben. Und dieses Vertrauen darin zu haben, stärkt einfach das gesamte Lebensbild.
Genau.
Und wenn ich dann zum Beispiel erlebe, ich habe mich in meinem Leben eine Zeit lang in eine bestimmte Richtung orientiert und die war kontraproduktiv und ich dann zurückfinde und plötzlich ist mein altes Umfeld wieder intakt vorhanden und freut sich, dass ich auch wieder da bin, dann ist es auch ein Erlebnis, das mich innerlich für die Zukunft stärkt. Ja, wie resilient erlebst du dich? Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne 5 Sterne da.
Wir freuen uns.
Teile sie gerne.
Da freuen wir uns auch.
Und wenn du Fragen und Anregungen zu dieser Folge hast, dann lass uns sie doch gerne in den Kommentaren auf unseren Social Media Accounts da oder sende uns eine Direktnachricht. an die Mailadresse in den Shownotes. Und wenn du eine Idee oder ein Thema für eine künftige Folge hast, dann sende uns doch gerne eine Sprachnachricht in unseren Social Media Accounts oder per E-Mail. Wir freuen uns immer, von dir zu hören.
Auf bald!
Auf bald!